Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Meier am Mikrofon. Einen schönen guten Tag. Fünf Jahre lang war die Schülerin Maria H. aus Freiburg spurlos verschwunden. Untergetaucht im Ausland mit ihrem 40 Jahre älteren Freund. Ab heute läuft der Gerichtsprozess gegen den Mann. Wir schalten gleich nach Freiburg. In unserer Serie zur Europawahl stellen wir heute den Pfälzer Europaabgeordneten Romeo Franz vor, ein Sinto, der sich für die Rechte von Minderheiten stark macht. Und wir schauen uns die Innenstadt von Kiel genauer an, die soll nämlich verschönert werden. Es ist für Eltern eine Albtraumvorstellung. Die 13-jährige Tochter verschwindet, spurlos. Und erst fünf Jahre später taucht sie plötzlich wieder auf. Das Mädchen war die ganze Zeit mit einem 40 Jahre älteren Mann untergetaucht. Zuletzt lebte sie mit ihm unerkannt als Paar auf Sizilien. Kennengelernt hatten die beiden sich wohl im Internet. Die Eltern des Mädchens hatten von dem Plan, ins Ausland abzuhauen, nichts gewusst und hatten die Tochter bundesweit gesucht. Heute nun hat in Freiburg der Gerichtsprozess gegen den 58-jährigen Ex-Partner von Maria H. begonnen. Ihm wird Kindesentzug und sexueller Missbrauch zur Last gelegt. Unser Reporter am Landgericht in Freiburg ist Peter Steffe. Herr Steffe, wie werden denn die Anklagepunkte Kindesentzug und sexueller Missbrauch begründet?
Die Staatsanwältin hat heute Vormittag in einer halbstündigen Stellungnahme dargelegt, dass man wohl Informationen und Beweise hat, dass die beiden sexuellen Kontakt gehabt haben. Das geht offensichtlich aus Verhören von Bernhard H., aber von Maria auch selbst hervor. Und dann hat die Staatsanwältin auch gesagt, dass die beiden Fluchtpläne geschmiedet hatten. Denn es war ja offensichtlich so, dass die Mutter des Mädchens, aber auch die damalige Ehefrau des Angeklagten von dieser Beziehung, die über das Internet entstanden ist, Wind bekommen haben und versucht hatten, das um jeden Preis zu verhindern. Und da haben sie dann offensichtlich, so die Staatsanwältin, geplant, wegzugehen aus Freiburg, sich aus dieser Umklammerung zu lösen und gemeinsam ihre Zeit zu verbringen.
Die Nebenklägerinnen in diesem Prozess sind die Mutter des Mädchens, aber auch Maria H. selbst. Was weiß man denn über die Beziehung zwischen Maria H. und dem Angeklagten, einem Mann aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen, genaueres?
Also man weiß im Grunde genommen nur das, was die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vorwirft. Denn zurzeit läuft ja die Befragung des Beschuldigten im Gericht hinter verschlossenen Türen. Sein Verteidiger hat heute Morgen zu Beginn des Prozesses den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt und hat dies mit den Persönlichkeitsrechten, dem Schutz seines Mandanten begründet. Und dem hat das Gericht entsprochen. Und auch Maria, die ja kommende Woche vor Gericht aussagen soll, auch deren Anwältin, so gehe ich von aus, wird den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragen. Denn das, was die beiden jeweils zu erzählen haben, das gehört ja zusammen. Das ist ja ein Komplex, ein Zeitraum von 5 Jahren, in dem sie zusammen gewesen sind, zum Teil wohl einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehabt haben. Aber der Mann soll sie auch sexuell missbraucht haben. Das Ganze soll sich im Zeitraum zwischen 2013, wo es hier in Freiburg schon begonnen hat, angefangen haben und bis 2015 gegangen sein. Und dann soll, so die Staatsanwältin, die Beziehung insgesamt abgekühlt sein, bis eben Maria im August 2018 aus Sizilien weggegangen ist, sich von ihm offenbar getrennt hat und dann von ihrer Familie in Mailand in Italien abgeholt worden ist.
Sie berichten, dass es in Teilen wohl freiwillig war, die Beziehung von Maria H. Allerdings war sie damals auch erst 13. Wie schwer wird das wiegen bei der Urteilsfindung, ob das Opfer Maria in den nachfolgenden Jahren freiwillig bei diesem Mann war?
Ja, das wird sicherlich Gegenstand der Befragungen sein, gerade in Bezug auf das Verhalten von Maria. Da wird das Gericht, glaube ich, bei den Aussagen von der heute 18-jährigen jungen Frau genau nachfragen. Und dann ist es ja so, dass auch ein psychiatrischer Gutachter noch den Prozess verfolgt. Und der wird natürlich sowohl die Aussagen, die Maria vor Gericht macht, aber auch die Aussagen von Bernhard H. sich genau anschauen. Und im Vorfeld des Prozesses, so ist es ja üblich, hat ein solcher psychiatrischer Gutachter ja sehr, sehr viel Zeit für Befragungen mit dem Angeklagten, aber auch mit einer Hauptzeugin, in dem Fall dem Opfer Maria, verbracht, um herauszufinden, was eigentlich hinter dieser ganzen Flucht gestanden hat. Ich könnte mir vorstellen, nachdem die Aussagen zur Sache zu den 5 Jahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, dass auch das, was der psychiatrische Gutachter dann vor Gericht vortragen wird, dass das ohne Publikum stattfinden wird.
Es wird ja wohl auch geprüft, ob Bernhard H. nicht nur eine Gefängnisstrafe droht, sondern auch eine anschließende Sicherungsverwahrung. Wann könnte das der Fall sein?
Das wird am Ende stattfinden, wenn der psychiatrische Gutachter seine Einschätzungen darlegt. Da geht es darum, ob der Gutachter zu dem Schluss kommt, dass der Angeklagte weiterhin gefährlich ist für die Allgemeinheit. Kommt er dazu, dann könnte unter Umständen Sicherungsverwahrung verhängt werden. Kommt es nicht dazu, dann wird dieser Punkt wohl ausgespart werden bei der Urteilsbegründung.
Dankeschön. Peter Steffe war das vom Landgericht in Freiburg. Auf den Spuren der EU in Deutschland. Unsere Serie bei Deutschland heute zur Europawahl. Und heute stellen wir Ihnen einen besonderen EU-Parlamentarier vor, der zurzeit wieder auf Wahlkampftour ist, Romeo Franz. Er ist Pfälzer, gebürtiger Kaiserslauterer und Wahl-Ludwigshafener. Und er ist Sinto, Angehöriger der Sinti- und Roma-Minderheit, die seit Jahrhunderten in Deutschland und Europa lebt. Seine Mutter und seine Großmutter haben den Nazi-Terror überlebt, viele andere seiner Angehörigen nicht. Und daraus leitet sich für den Komponisten und Musiker die Verpflichtung ab, für Menschen- und Minderheitsrechte zu kämpfen. Und das nicht nur in Deutschland. Als Nachrücker des Schleswig-Holsteiner Grünen Jan-Philipp Albrecht tut Romeo Franz das seit dem vergangenen Sommer im Europäischen Parlament. Anke Petermann hat den ersten Sinto im Europaparlament beim Wahlkampf begleitet.
Im Hackgarten, einem Urban Gardening-Projekt vom Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum, warten schon die Anhänger auf Romeo Franz. Grüne oder Grünen-Sympathisanten sind gekommen, einige mit Migrations- oder Fluchthintergrund, ein Heimspiel für den Europaparlamentarier. Auf einer Gartenbank lässt sich Michael Güttler neben Franz fotografieren. Der Ludwigshafener ist Fan des Musikers.
Der ist halt kulturell sehr aktiv mit seiner Musikgruppe. Ja, die ist außergewöhnlich jazzig und er hat halt seinen eigenen Stil und ich mag das eben. Ich mag Jazz, ich mag El Charro, ich mag einen Romeo, um die zwei jetzt mal in einer Liga zu nennen.
Romeo Franz siedelt seine Musik eher in der Liga des Geigers Schnuckenack Reinhardt an, dessen Meisterschüler er war. Doch an diesem Nachmittag geht es nicht um Sinti-Jazz. Auf der kleinen Bühne zwischen Blumenkästen und Recyclingbrunnen kommt Franz zügig zum Hauptthema seines Wahlkampfs, Menschen- und Minderheitsrechte. Wie die in Europa mit Füßen getreten werden, hat er unlängst bei einer Rumänienreise in einem Kleinstadtslum gesehen. 200 Roma lebten dort ohne sanitäre Anlagen.
In Hütten mit Lehmboden. Schwerstbehinderte liegen nackt draußen, Kinder im Schlamm. Das habe ich dann selbst gesehen, die übersät waren von Rattenbissen. Für mich war klar, dass selbst hier ein Schlafplatz unter der Brücke besser ist als das, was sie in ihrer Heimat vorfinden.
Großartig findet Grünen-Anhängerin Heike Grützmacher, dass sich Franz selbst ein Bild von menschenunwürdigen Lebensbedingungen in Europa macht.
Man kann Fluchtursachen, denke ich, nur dann bekämpfen, wenn man tatsächlich weiß, wie es aussieht.
Klarstellen will Romeo Franz in seinem ersten Wahlkampf,
dass unsere Verantwortung nicht an der deutschen Grenze, sage ich mal, endet, sondern dass unsere Verantwortung bis nach Rumänien geht, auch dorthin, weil wir alle gemeinsam in einem Europa leben und wir gemeinsam diese Auswirkungen tragen müssen. Wir haben kein Roma-Problem, wir haben ein Rassismus-Problem.
Auf diesem Leitsatz insistiert der erste Sinto im Europäischen Parlament. Der Nachrücker prangert diejenigen an, die das Rassismus-Problem schüren, wie den rechtsnationalen italienischen Innenminister Matteo Salvini.
Der ja angefangen hat, in alter faschistischer Tradition die Roma in Italien zu zählen.
Gut, dass Romeo Franz den italienischen Lega-Chef stellt, findet Claudia Roth.
Das muss man sich mal vorstellen, der katalogisiert die Roma in Italien.
Empört sich die Bundestagsvizepräsidentin. Die Grünen-Politikerin begleitet Romeo Franz vom Ludwigshafener Hackgarten nach Mannheim zur abendlichen Diskussion über einen europäischen Rechtsruck. Die Debatte findet im Romno-Care statt, dem Bildungs- und Kulturzentrum, das Sinti und Roma berät und den Dialog zwischen Minderheiten und Mehrheiten fördert. Gegenüber vom Romno-Care haben sich ein paar rechte Demonstranten postiert, denen das Diskussionsthema nicht passt.
Der hat gerade einen Hitlergruß gezeigt.
Der Fotograf Alexander Kestel hält den Polizisten beim Sicherheitscheck im Kulturzentrum seine Kamera unter die Nase. Zu sehen, das kurz vorher aufgenommene Bild eines rechten Demonstranten mit hochgerecktem Arm. Kestel will sofort Anzeige erstatten. Die Polizei wimmelt ihn ab.
Ja, das können Sie auf dem Revier machen. Das machen wir hier vor Ort.
Der Fotograf ist nicht einverstanden. Er findet, die Polizei hätte nach dem Hitlergruß die Versammlung von Demonstranten aus den Reihen von NPD, AfD und Junge Alternative auflösen müssen. Romeo Franz erzählt bei der Diskussion im Romno-Care davon, wie er als Parlamentarier darauf drängt, dass Sensibilisierung für Rassismus in Polizeifortbildungen eingebaut wird. Auch in Deutschland und bei der Justiz bestehe da Nachholbedarf, findet der preußische Sinto, so nennt er sich selbst.
Wenn ich jetzt wieder Plakate sehe, der NPD, die meinen Wohnort wieder hängen, wo es wieder heißt, Geld für die Oma statt für Sinti und Roma. Ich habe das jetzt auch wieder zur Anzeige gebracht. Und die Justiz in der Vergangenheit durchweg diese Anzeigen abgelehnt hat mit dem Argument, und gerade bei mir, das würde sich ja nur reimen.
Dann zeige ihm das, wie wenig sensibel Staatsanwaltschaften und Gerichte für Antiziganismus als eine Spielart des Rassismus seien. Doch der Grünen-Politiker bleibt dran. Volksverhetzung per Wahlplakat will Romeo Franz nicht hinnehmen.
Romeo Franz, der erste Sinto im EU-Parlament. Alle Beiträge unserer Serie zur Europawahl auf den Spuren der EU in Deutschland können Sie nachlesen und nachhören auf deutschlandfunk.de/deutschlandheute. Vor allem in westdeutschen, mittleren und großen Städten sind sie berühmt-berüchtigt, die Bausünden der Nachkriegsjahrzehnte. Als die zerstörten Städte möglichst schnell und möglichst zweckmäßig wieder aufgebaut werden sollten. Die hässlichen Zeugen dieser Zeit sind brutal durch Innenstädte durchgefräste Autoschnellstraßen, zu betonierte Flüsse, klobige Betonbauten und heruntergekommene Fliesenfassaden. Eine Stadt, die ihr Gesicht jetzt ändern will, menschenfreundlicher, hübscher werden will, ist Kiel. An vielen Ecken der Innenstadt wird gebaut. 400 Millionen Euro werden investiert in neue Hotels, Wohnbauten und einen Kanal. Doch welche Chancen hat so ein Facelifting? Unser Korrespondent Johannes Kulms hat sich umgehört.
Ortwin Hane steht an einem Bauzaun in der Kieler Innenstadt. Dass das riesige Betonbecken vor ihm schon in wenigen Monaten mit Wasser gefüllt sein soll, gefällt ihm überhaupt nicht.
Der Kielkanal wird ein großes Mistding werden. Das dauert ein halbes Jahr, dann ist das zugewuchert und dann ist das tatsächlich die Pissrinne, die man in der Zeitung stand.
15 Millionen Euro investiert die Stadt in die Errichtung des 170 Meter langen und 10 Meter breiten Kanals. Damit soll das Wasser zurück ins Kieler Zentrum gebracht werden und mit ihm das Leben. Ende des Jahres soll der Kielkanal fertig sein. Es wird Bänke und Terrassen aus Holz geben, später soll auch Schilf wachsen. Doch Rentner Ortwin Hane kann mit diesem und vielen weiteren Bauprojekten nur wenig anfangen. Der 75-Jährige wohnt in einem Kieler Vorort und kommt oft zum Einkaufen in die Innenstadt. Auch wenn es ja leider immer schwerer sei, einen Parkplatz zu finden, sagt er.
Überall wird gebaut, die Geschäfte sind leer, nach 4 Wochen wieder neuer, abgerissen. Und jetzt machen sie hier so einen Unsinn, um Steuergelder zu versauen. Was soll denn das?
Rund 400 Millionen Euro investieren Stadt und private Geldgeber in Bauprojekte im Zentrum. Nur ein paar Schritte neben dem Kielkanal sollen 2 neue Hotels, Dutzende Wohnungen sowie ein Shoppingtempel der irischen Bekleidungskette Primark entstehen. Dies soll eine neue Mitte für Kiel werden. Das Facelifting sei auf alle Fälle nötig, sagt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.
Naja, die Stadt ist immer noch verwundet. Wir mussten ja nach dem Zweiten Weltkrieg sehr schnell Wohnraum schaffen. Und es gibt ein paar sehr schöne Gebäude aus den 50er, 60er, 70er Jahren, aber Kiel darf gerne schöner werden. Also die positive Identität, die wir als Stadt haben, die kriegen wir über die Kieler Woche, über die Lage am Meer, über die hohe Identifikation mit der Stadt, aber nicht, weil wir wie Lübeck Weltkulturerbe sind oder auch nur in die Nähe davon kommen.
Der SPD-Politiker weiß, dass die zahlreichen Baustellen den Kielern, aber auch den Besuchern vieles abverlangen. Doch Kämpfer gefällt der Job des Managers.
Ich glaube ja, dass alles davon notwendig ist. Wir brauchen hier gerade in der Innenstadt zum Beispiel mehr Wohnraum. Wir brauchen eine attraktive Fußgängerzone. Wir brauchen Wasser in der Stadt. Wir brauchen auch Hotels. Wir brauchen attraktive Geschäfte. Und an vielem hat es uns lange gemangelt oder man hat vieles schleifen lassen, weil auch Kiel einfach sehr lange kaputt gespart wurde.
Noch vor 15 Jahren galt Kiel als schrumpfende Stadt. Die Bevölkerungszahl näherte sich den 200.000. Doch inzwischen erlebt die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt einen gewissen Boom. Neue Jobs sind entstanden und die Einwohnerzahl ist auf 250.000 gestiegen. Bis zum Jahr 2030 könnten noch einmal 20.000 dazukommen. Stadtoberhaupt Ulf Kämpfer träumt davon, dass Kiel einen ähnlichen Weg einschlägt wie Kopenhagen, Malmö oder Aarhus und die Stadt neu belebt wird, vor allem dank der Wassernähe. Tatsächlich bildet Schickimicki bis heute die Ausnahme in der Kieler Architektur. Auch wenn mit der alten Feuerwache und dem Schlossquartier zuletzt gleich 2 Anlagen mit hunderten Wohnungen entstanden sind, die sich vor allem an Besserverdiener richten. Doch ist es am Ende alles nur eine Frage der Architektur und des Zusammenfügens von neuen Steinen? Dumor El Ries hat da Zweifel.
Ich glaube tatsächlich, dass die schöne Architektur das eine ist natürlich, was vielleicht auch Touristen anziehen kann oder das Stadtbild fürs Auge schöner ist. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Inhalte vielleicht nicht stimmen, die in der Innenstadt sind.
Die 29-jährige Industriedesignerin und Raumstrategin hat sich viel mit der Beziehung zwischen Mensch und Raum in der Kieler Innenstadt befasst. Ihr Eindruck, weiterhin sei die Innenstadt zu stark auf den Einzelhandel ausgerichtet. Sie bezweifelt, dass zum Beispiel die Ansiedlung einer irischen Bekleidungskette wirklich neue Impulse bringt.
Wir sehen das ja jetzt auch, dass wir sehr viel Leerstand haben, dass wir einfach Strukturprobleme generell in der Innenstadt haben. Es ist ein bisschen verödet. Selbst Marken wie H&M und so weiter schließen ihre Geschäfte. Also das ist schon sehr auffällig.
Es brauche mehr Orte der Begegnung in der Innenstadt, sagt El Ries. Im Rahmen ihrer Masterarbeit an der Mothesius Kunsthochschule hat sie sich auch mit der frisch privatisierten Pleitebank HSH Nordbank befasst, die viele Milliarden Euro an Steuergeldern verschlungen hat. Hunderte Arbeitsplätze in der Stadt sollen abgebaut werden. Warum nicht das HSH-Hochhaus in der Innenstadt umnutzen? Für Indoor-Spielplätze, Büchereien und Freizeitwerkstätten, fragt El Ries.
Und da war halt die Idee zu sagen, ja, okay, ihr habt Steuergelder genutzt, gibt uns doch zumindest das Gebäude und in der Innenstadt so schön gelegen und wir können das irgendwie revitalisieren und daraus einen Ort für die Bürger der Stadt machen.
Doch für derartige Projekte sei wohl noch ein ganz anderer Umbau nötig, meint Dumor El Ries. Die Verwaltung müsse noch offener werden und zum Beispiel mehr Designer mit ins Boot holen.
Kiel soll schöner werden, Johannes Kulms berichtete. An der Uni Frankfurt am Main hat es eine Konferenz über das islamische Kopftuch gegeben, was für Angriffe von gleich mehreren Seiten gesorgt hat. Thema gleich bei den Kollegen der Sendung Campus und Karriere. Das war's von Deutschland heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ute Meier ist mein Name. Tschüss.